Hört das Wort Gottes für den heutigen Sonntag, wie es steht im Matthäusevangelium Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Hosea 6,6. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die Berufungsgeschichte des Jüngers Matthäus. Sie findet sich so nur im Matthäusevangelium. In den anderen Evangelien wird immer von einem Levi als Zöllner gesprochen. Im Matthäusevangelium hatte man offenbar ein ganz besonderes Interesse an diesem Jünger Matthäus. Denn in der Jüngerliste, die in Matthäus 10 aufgehoben ist, da wird dieser Matthäus als einziger Jünger mit Berufsangabe aufgezeichnet. Es heißt Matthäus der Zöllner. Schon steht nirgendwo dabei, was die jemals von Beruf gewesen sind. Die matthäische Gemeinde interessierte sich offenbar für diesen Matthäus, vielleicht, weil sie ihn noch persönlich gekannt haben, weil es da irgend Verbindungen gab zu der Gemeinde. Aber warum wird nur sein Beruf da aufgeführt in dieser Liste der Apostel und Jünger? Ich glaube, weil das unerhört gewesen ist, dass ein Zöllner zum Apostel berufen worden ist. Ein Zöllner. Und das war ja zur damaligen Zeit alles andere als ein achtbarer Beruf. Also ich will keinen Beruf jetzt der heutigen Zeit nennen, um keinen in Verruf bringen, aber ein Zöllner, das war so gut wie Halsabschneider. Ein Zöllner als Apostel. Das ist bis zur heutigen Zeit etwas Unerhörtes. Wer darf denn heute eine Gemeinde leiten? Da haben wir auch ganz genaue Vorstellungen. Und es gäbe wahrscheinlich einen Aufschrei, wenn bestimmten Personen jetzt meinen, sie wären geeignet, um eine Gemeinde zu leiten. Es gäbe einen Aufschrei, wenn Personen bestimmter Berufsgruppen oder Herkunft zu Pfarrern würden. Die würde man wahrscheinlich gar nicht zulassen. Oder wenn man sie in den Kirchengemeinderat zu wählen hätten. Da wollen wir doch haben geachtete Personen. Wir wollen haben unbescholtene Personen. Wir wollen haben Personen aus der Mitte der Gemeinde, aus Familien, wo man schon lange weiß, das trägt. Das sind ehrwürdige Familien, denen trauen wir es zu, den Personen trauen wir es zu, eine Gemeinde zu leiten. Das wollen wir bis auf den heutigen Tag so haben. Und dann, was macht dieser Jesus? Er beruft seine Jünger nicht aus dem Kreis der damaligen Geachteten, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er holt sich einen Zöllner. Er hat sich damit über eine ganz vertraute Sitte in seinem Volk einfach hinweggesetzt. Warum kann er das tun? Weil er die Vollmacht des Geistes besitzt. Weil er den Menschen mit einem Blick tief ins Herz sieht. Weil er nicht nur sieht, was er für eine Vergangenheit hat, sondern weil er mit einem Blick auch sieht, was dieser Mensch für ein Potenzial hat. Was dieser Mensch für eine Gabe hat, die vielleicht noch gar nicht zur Entfaltung gekommen ist. Weil er die Zukunft schon spürt, die Gott in diesen Menschen gesetzt hat. Und so war es auch mit diesem Zöllner Matthäus. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Ein Blick, ein Ruf. Und wir wir wissen eigentlich gar nicht, was Jesus da sieht. Was sieht er in diesem Matthäus? Was sieht er in diesem Menschen? Wir hören nichts davon. Wir hören nur seinen Ruf, folge mir, und wir hören, und das ist wohl auch sehr entscheidend gewesen, dieser Matthäus tut es. Er gibt alles auf, er gibt seine Sicherheiten, seinen Beruf auf, und er wird ein Jünger Jesu. Jesu hat richtig erkannt, in ihm ist das Potenzial zur Nachfolge da. Er glaubt, er vertraut, er folgt ihm nach. Aber was diesen Matthäus würdig macht zum Jünger? Nirgendwo steht es, und ich glaube, es ist gut so. Sonst hätten Generationen später diesen Regelkatalog abgearbeitet, was einem würdig macht zur Berufung. Würdig macht zur Berufung, dass Jesus beruft. Die Berufung geht von ihm ganz allein aus. Das ist auch in allen anderen Berufungen der Jünger so. Das ist mit dem Petrus so. Überall kommt es nicht auf irgendeinen Stand an, auf irgendetwas, eine Eigenschaft. Es wird immer nur gesagt, Jesus sieht's, er kennt diesen Menschen und er nimmt ihn mit. Er sucht sich seine Personen, seine Jünger selber aus. Vielleicht tut er das bis auf den heutigen Tag. Es sind nicht diejenigen, die sich an ihn herandrängeln, die sich ihm anbiedern, die ihn umschmeicheln, sondern es sind oft gerade diejenigen, die sich selber für unwürdig halten. Petrus hat sich auch für unwürdig gehalten. Wir können uns vorstellen, dass dieser Matthäus sich sicherlich auch nicht für würdig gehalten hat. Nicht bis die Selbstberufenen, die Eingebildeten werden zur Apostel, sondern diejenigen, denen Jesus es zutraut. Einfache Fischer, Steuereintreiber. Wir wissen nicht, ob Matthäus eine Bekehrungsgeschichte hinter sich hat damit, ob er wirklich ein Halsabschneider war oder ob er nur ein mäßiger Zöllner war, einer, der halt bestimmten Pachtzins eingetrieben hat nach dem Recht. Aber für die damaligen war das ein riesen Überraschungseffekt, dass man das noch Generationen sich mitgeteilt hat. Glaubt ihr wirklich, ein Zöllner ist Apostel gewesen? Jesus beugt sich tatsächlich herab und macht zu seinesgleichen die Zöllner und die Sünder. Die Zöllner werden ja immer mit den Sündern in einem Atemzug genannt. Das ist eine Berufsgruppe und steht für viele andere Berufsgruppen, die keine Achtung hatten in der Gesellschaft damals. Jesus ist nicht einer, der einmal so punktuell, mal so aus großzügiger Distanz sich mal herabbeugt, eine milde Gabe gibt, vielleicht mal ein bisschen hilft, so punktuell aus der Distanz. Jesus ist einer, der setzt sich mit ihnen an den Tisch, er hat Gemeinschaft mit ihnen, er hat überhaupt keine Berührungsangst, er kommt diesen Menschen nah, er lebt mit ihnen, ja, er traut ihnen etwas zu, dass sie sogar in den engeren Kreis seiner Jünger kommen und etwas tun können, auch für andere. Er macht diese Menschen, die sich ungeliebt und ungeachtet gefühlt haben, zu neuen Menschen. Ich glaube, das ist symbolisch. Er macht uns, die wir uns ungeliebt und oft ungeachtet fühlen, zu geachteten und geliebten Menschen. Er macht uns zu neuen Menschen. Spüren wir dieses Unerhörte dieser Berufungsgeschichte, die da immer so an uns vorbeirauscht? Naja, das ist also der Matthäus, da ist er berufen worden. Die damaligen, denen fielen fast die Augen raus. Ein Zöllner? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die Pharisäer in der Geschichte, die bringen das ja auch deutlich zum Ausdruck. Die wären sich viel zu fein und vornehm, um sich mit so einem unreinen Bruder auch nur an den Tisch zu setzen, geschweige denn mit dem immer Tischgemeinschaft zu haben, mit dem zu leben. Die Pharisäer als historische Größe, die sind uns ganz fern. Und wenn wir sie so fern lassen, dann berührt uns diese Geschichte nicht. Pharisäer und Zöllner, die haben wir nicht unter uns. Aber wenn wir den Pharisäer und den Zöllner als eine nicht nur historische Größe betrachten, sondern paradigmatisch, als sinnbildhaft für unser aller Leben, dann spüren wir den Anspruch der Geschichte auch in uns. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir auf den Zöllner in uns und dass wir vor allem auf den Pharisäer in uns ein großes Augenmerk haben. Pharisäische Haltung, die werden wir nicht los, die steckt in uns. diese Selbstgerechtigkeit, wir sind doch was Besseres, uns würde es doch zustehen. Wir haben doch von der sozialen Stellung her den Rang. Und ich glaube, es ist keiner von uns so christusförmig, so jesusförmig, dass er wirklich völlig ohne Ansehen einer Person urteilt. Dass er nicht ausgrenzt. Dass er einen Mensch nicht seines Potenzials beschneidet, sondern dass er einen Mensch erstmal so wahrnimmt, wie Gott ihn geschaffen hat und gewollt hat, ohne Ansehen der Person, das heißt ohne Ansehen der sozialen Stellung einer Person. Wir sind gefangen und das ist, da kommen wir gar nicht raus, weil es ja auch oft hilfreich ist. Wir müssen ja ganz blitzschnell Menschen sortieren. Ohne das wird es nicht gehen. Oft hilft uns die Schablone ja auch. Ein Menschen, der für uns vielleicht nicht wohlgesinnt ist, zu erkennen, nicht in jedes Messer hineinzurennen. Aber die Schablonen unserer Gesellschaft, die hindern uns oft auch, Menschen zu erkennen und deren verborgenes Potenzial, deren verborgenes Gutes, die Schubladen, in die wir alle stecken und die wir sie einsortieren, verhindern oft, dass wir Menschen wachsen lassen und auch uns selber wachsen lassen in der Sicht auf uns und andere. Wir taxieren Menschen ab nach ihrer Kleidung. Ist völlig normal. Aber das kann nicht das Letzte sein. Es könnte auch sein, dass da einer in abgerissenen Kleidern einhergeht, wie in den Märchen, und doch eigentlich der König ist und nicht der Bettler. Da gibt es ja so schöne Märchen, vor allem in 1001 Nacht. Das könnte eine Prüfung sein. Nach Kleidung zu beurteilen, allein, das geht nicht. Wir haben ein ganz bestimmtes Geschlechterbild. So hat eine Frau zu sein, so hat ein Mann zu sein, so haben Menschen zu sein. Wir ordnen Kinder ein nach ihrem Elternhaus, aus dem sie kommen. Und es ist ja eine Weisheit, dass in Deutschland Kinder immer noch andere Startbedingungen haben, je nach Elternhaus, aus dem sie kommen. Da sind wir also offensichtlich ganz fix. Wir sehen immer auf die Begrenzungen und Schwächen der Menschen, vor allem in der Schule, vor allem wenn wir sie zu benoten haben, statt auf ihr Potenzial, statt ihre Stärken zu entwickeln. In Betrieben werden Personalakten von Menschen angelegt, auch in unserer Kirche. Über mich gibt es auch eine Personalakte. Ist ja auch richtig so. Aber was schreiben wir da rein? Wovor haben wir Angst? In vielen Personalakten hat man ganz ungeheure Angst davor, nicht nur eine körperliche Schwachstelle, sondern vielleicht eine psychische einzutragen. Und das verhindert uns bis heute, dass wir diese Form der Krankheit offenlegen. Wir haben zu Recht Angst davor, abgestempelt zu werden, wenn das in der Personalakte steht. Und das ist auch in der Kirche ganz ungemütlich. Darum wird weiterhin so viel verheimlicht und vertuscht, weil die Schubladen, ja, in die wir rutschen könnten, für uns nachteilig sein könnten. Wir wollen uns lieber als die Starken geben, als die Gesunden geben. Wir wollen eigentlich eine Kirche der Gerechten sein, der Starken und der Gesunden, obwohl Christus auch die Sünder oder gerade die Sünder gerufen hat. Die Haltung der Starken und Selbstgerechten, die versucht Jesus von Grund auf aufzubrechen. Die Pharisäer, er versucht sie zu entlarven und er macht es mit einer doppelten Strategie. Erst einmal packt er sie beim gesunden Menschenverstand, indem er dieses Sprichwort hier zitiert. Das ist ein Sprichwort, kein Wort, das Jesus erfunden hat, sondern ein Sprichwort der damaligen Zeit, der hellenistischen Zeit, indem er sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Sieh her, ich mache doch was, was dem gesunden Menschenverstand völlig entspricht. Ich bin der Arzt, ich gehe zu den Kranken. Aber das reicht nicht. Er packt die Pharisäer noch an einer zweiten Linie, nämlich bei dem, wo sie besonders eingebildet sind. Nämlich in ihrer Schriftgelehrsamkeit. Pharisäer waren ja Schriftgelehrten. Er packt sie bei ihrem Ehrgeiz, der Schrift treu zu sein, indem er hier zitiert, Hosea 6, Vers 6. Gott aber hat gesagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Barmherzigkeit. Jesus klagt die Pharisäer an, dass sie zwar jeden Buchstaben der Schrift fast auswendig kennen und genau befolgen, dass sie im Kern aber den Geist und das Wesen fast völlig verfehlen. Und das Wesen, was ist das Wesen der Schrift? Ist es, dass man alles auswendig weiß? Ist es, dass man dem Traditionalismus huldigt, also alles, was da steht, wortwörtlich nimmt und auch immer ohne Abstriche weiter verfolgt? Ist es, dass man konform ist zu jedem Gesetz, das da steht bei Mose? Jesus weist darauf hin, was das Wesen der Frömmigkeit ist. Er sagt, es besteht in der Barmherzigkeit. Das hat Jesus nicht erfunden, sondern das steht schon bei dem alten Propheten Hosea. Gott will vor allem eins, er will Barmherzigkeit haben. Er will, dass ihr zwar äußerlich auch nach den Regeln des Gesetzes bewusst seid, ob ihr da treu seid oder verstoßt. Aber noch wichtiger als die äußere Regel Treue ist die innere Barmherzigkeit, dass euer Herz warm ist gegenüber eurem Gott und eurem Nächsten, dass ihr eine Herzensbildung habt, nicht nur eine Gesetzesbildung. Auch wir kennen das ja. Menschen können hochgebildet sein und ich finde es auch gut und ja, keine Bildungsfeindlichkeit. Bildung, Bildung. Aber wissen auch eins, was Bildung allein nicht kann. Äußere Bildung, man kann unheimlich viel können. Aber wenn das Herz nicht mitgebildet wird, dann gibt es da so eine riesige Diskrepanz und wir spüren das. Es gibt Menschen, die sind in hohen Posten, die haben eine Riesenautorität. Und wenn man sie näher kennenlernt, da denkt man immer, die sind eigentlich vom Herzen noch gar nicht weit gedrungen. Ihr Herz ist nicht mitgebildet worden. Sie sind nur vermeintlich gebildet und das ist eigentlich etwas sehr Gefährliches, wenn so einer eine große Autorität hat. Und man kann da nur aufpassen, dass man da nicht autoritätshörig ist, wenn die Herzensbildung da fehlt. Wir wünschen uns das, dass unsere Hirten gebildet sind. Aber es gibt leider auch eingebildete Gebildete. Es gibt auch vermeintlich fromme, selbstgerechte Sünder. Alles das gibt es und wir wissen es. Es ist dieses Pharisäertum, das wir auch heute noch kennen. Es ist dieser geistliche Hochmut, vor dem wir uns alle hüten müssen. Dass wir uns für etwas Besseres, für etwas Gebildetes halten, ohne dass wir es wirklich sind. Es gibt einen geistlichen Hochmut, der dazu führt, dass man nicht nur sich über andere erhebt, über sie urteilt, sie abstempelt, sondern, und das ist auch ein Pharisäertum, dass man sogar meint, aus geistlichem Hochmut sich aus der Gemeinschaft der Glaubenden entziehen zu können, weil die Kirche immer diese Kirchenschelte. Ja, dass alles doch nur scheinheilige Fromme sind. Das ist Pharisäertum. Es gibt da eine Geschichte dazu, die das etwas anschaulich macht. Die spielt in Großbritannien, wo es ganz viele merkwürdig exzentrische Leute gibt. In Großbritannien wurde einmal eine Sekte gegründet. Die Sekte, die bestand nur aus zwei Personen. Aus einer Frau und aus ihrer Haushälterin. Und eines Tages, da wurde die Sektengründerin interviewt von einem Journalisten. Der hat sie Verschiedenes gefragt und irgendwann hat er dann auch mal die für ihn interessante Frage gestellt, ob die Frau denn wirklich der Meinung ist, dass nur sie und ihre Haushälterin in den Himmel kämen. Daraufhin schaut die Frau den Journalisten an und senkt ihre Stimme, dass man es nicht so gut hört, und sagt zu dem Journalisten im Vertrauen, naja, ehrlich gesagt, bin ich mir da bei meiner Haushälterin nicht so sicher. Das ist jetzt Pharisäertum auf die Spitze getrieben, dass man sich vor lauter geistlichem Hochmut selber isoliert. Das ist der fromme Pharisäismus. Aber es gibt auch noch einen unfrommen. Es gibt auch einen unfrommen, unter dem wir immer wieder als Kirche leiden. Den Frommen, den müssen wir uns selber zuschreiben. Aber es gibt auch einen unfrommen Pharisäismus, eine Überlegenheit, die meint, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin erfolgreich, ich brauche keinen Heiland, ich brauche keinen Gott. Es ist nicht zufällig, dass oft die, die gesund sind, denen es gerade gut geht, bei denen alles gelingt, meinen, sie hätten keine Zeit für den Gottesdienst. Sie bräuchten die Kirche nicht. Die Kirche wäre was für die Alten, die Kranken, die Schwachen, die Gutmenschen. Manchmal braucht es dann eine Krise, eine Krisensituation im Leben, dass dann eine Sinnesänderung eintritt und dass dieser Ruf Jesus zum ersten Mal wirklich mit Verstand vernommen wird. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Kennen wir das auch, dass wir uns eigentlich als Gerechte fühlen, die ihn gar nicht nötig haben? Als wir uns noch selber genug waren, als wir noch jung waren, so jung, dass uns die Welt offen stand, als wir uns noch so stark, kerngesund und erfolgreich fühlten, da brauchten wir es nicht, da brauchten wir das Gebet nicht, da brauchten wir Gott nicht, wir brauchten keinen Heiland und wir mussten auch nicht barmherzig sein, weil es war ja unser Verdienst, es war unser Erfolg. Und allen, denen es nicht so gut geht, tja, die waren selber dran schuld. Ich glaube, so ein Denkmuster steckt auch noch in uns drin, aber das ist ein völlig unfrommer Pharisäismus. Es ist auch ein Pharisäertum. Das Pharisäertum der Erfolgsverwöhnten, der Starken, der Gesunden, diejenigen, die meinen, Leistung und das ist alles ihr Verdienst, sie machen das Leben selber. Geht aber hin und lernt, was das heißt, sagt Jesus dazu. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Die Leistung allein ist es nicht, sondern Opfer sind ja Leistungen. Es ist die Barmherzigkeit, die im Leben zählt. Und was heißt Barmherzigkeit? Das heißt, sich anrühren lassen. Anrühren lassen von dem anderen. Anrühren lassen von seiner Not. Mitfühlen können und wenn er Not hat, helfen, wo es geht. Nicht sinnloses Tun in der Frömmigkeit ist von uns gefordert. Von uns wird nicht gefordert, dass wir leere Rituale der Verehrung, dass wir Worthülsen bilden, dass wir lobhudeln Gott. Gott will von uns ganz schlicht, aber auch ganz anspruchsvoll, dass unser Herz milde ist und dass wir nicht hartherzig uns dem anderen verschließen, sondern dass wir ihm aufhelfen, ihn fördern, ihn groß machen. Liebe und dann tu, was du willst. Augustin hat die Haltung der Barmherzigkeit in diese ethische Grundregel gegossen. Liebe und tu, was du willst. Augustin ist der Letzte, der damit einem ethischen Libertinismus das Wort reden will, also einer ethischen Beliebigkeit, der sagt, alle Regeln sind über Bord geworfen. Aber wichtiger als Normentreue ist, dass es innen drin unsere Haltung stimmt. Dass wir in einer Haltung der Liebe und der Barmherzigkeit alles beurteilen und allen Menschen begegnen. Und zwar allen, ohne Vorurteil. Die Haltung der Barmherzigkeit. Was machen wir jetzt also? Wenn wir wieder einmal, und das stehen wir ja dauernd in unser Leben, vor einem Menschen stehen, wo wir nicht wissen, was machen wir jetzt mit dem? Wenn wir in einer Situation sind und ein Urteil zu urteilen haben und wir nicht wissen, ja, wie urteile ich jetzt? So wie wir alle sind, wollen wir erstmal nachschlagen. Wir schlagen der Bibel nach und suchen die Stelle, wo es denn steht für uns. Tja, leider werden wir da ganz selten so genau fündig. Vor allem im Alten Testament. Wer meint, er könnte einfach nachschlagen, dem muss man sagen, dass doch vieles für uns gar nicht mehr gilt. Es gelten keine Reinheitsgebote mehr, es gelten keine Speisegebote mehr, es gelten nicht mehr die Ehegesetze, sonst würden wir in der Vielehe leben, es gelten auch nicht mehr die Scheidungsgesetze, es gilt so vieles nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn bei unserem Recht, es gilt so vieles nicht mehr. Es gelten noch die 10 Gebote und es gilt vor allem der Geist des Gesetzes, die Barmherzigkeit. Aber einzelne Regeln, Leute, die stehen da nicht drin. Was machen wir als Nächstes? Wir schauen, und das ist das Beste, ob wir ein Herrenwort von Christus haben. Christus hat uns wunderbare Worte hinterlassen, aber nicht für jeden Zweck. Nicht für viele aktuelle Situationen. Und dann stehen wir wieder da. Und was machen wir? Wir suchen nach anderen Autoritäten. Aber ich glaube, das will Jesus nicht. Er will nicht, dass wir seine Autorität ersetzen durch die des Paulus, des Jakobus, des Petrus, des Papstes, des Luthers oder irgendjemand anders. Er will, dass wir in der Freiheit urteilen nach dem Geist, den er uns gelehrt hat. Lehret, werdet zu barmherzigen Menschen und dann seid frei und tut, was ihr wollt. Das ist ungeheuer der Anspruch und er heißt, seid bereit, heute zu lernen, dazu zu lernen, auch was man von Menschen bestimmter Berufsgruppen und Schichten, wo wir schon lange eine Schublade gemacht haben, vielleicht erwarten können. Seid bereit, dazu zu lernen. Denn das Gesetz ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Gesetzes willen. Sie haben gemerkt, ich habe da gerade was abgewandelt. Es ist ein Wort Jesu gewesen, nicht der Sabbat ist um des Menschen willen da, sondern der Mensch um des Sabbats willen. Umgekehrt, nicht der Mensch ist um des Sabbats willen da, sondern der Sabbat um des Menschen willen. Genauso ist es auch hier. Das Gesetz hat dem Menschen zu dienen und nicht der Mensch allein dem Gesetz. Ich glaube, es ist manchmal eine harte Nuss, die Jesus uns da aufgibt, weil er uns nämlich nicht einfach einen Regelkatalog, ein Telefonbuch gibt, so ruf mich an, ich sag dir, wie es geht, sondern er stellt uns in die Freiheit, in die Mündigkeit, in der Jesus selber stand. Aber wir haben ein großes Vorbild und können uns immer fragen, wie hätte Jesus wohl dazu gesagt, wie hätte er aus dem Geist der Barmherzigkeit diesen Menschen ein Recht auf Leben gegeben, oder nicht. Dass wir das vermögen, in diesem Geist der Barmherzigkeit zu leben, dazu verhelfe uns Gott in Christus Jesus. Amen. Welch ein Freund ist unser Jesus? 642, 1-3.